herzlich willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Verrückterweise ist wieder mal ein Freitag am Ende der Woche und wir sind wieder bei eurem Lieblingspodcast angekommen. Ich bin Kirk Delz, sitze in Köln und mir gegenüber sitzen zwei ganz liebe Herren. Den einen wird der Wolfgang gleich einführen, weil er hat ihn auch kontaktet. Und jetzt gehe ich direkt mal rüber zum Wolfgang Hase. Wolfgang, wie geht es dir?
Ja, hallihallo, schönen Gruß aus Karlsruhe. Die Sonne scheint. Es ist ein super angenehmer Frühwintertag, könnte man sagen. Ich fühle mich wohl und ich fühle mich gut und ich bin besonders fröhlich und erfreut, dass wir heute so einen wunderbaren Gast haben. Lieber Martin Welzer, DJ Friction, hallo, schön, dass du da bist.
Hallihallo, ich freue mich, hallo.
Für den einen oder anderen, der nicht ganz so tief in der Musikgeschichte und im Musikbusiness oder in der Musik der letzten Jahrzehnte drin ist, wollen wir dich natürlich zuerst mal ein ganz klein wenig vorstellen. Martin Welzer, ein Schwabe mit großem Soul- und Rap-Hintergrund und Disco-Hintergrund. Du bist unter anderem DJ von Freundeskreis. Du produzierst selbst Disco-Musik und legst fantastisch auf, wie wir gemeinsam zu dritt ja auch schon erproben konnten, indem wir in Köln und in Stuttgart das ein oder andere Mal schon getönt haben. Ja, erzähl doch mal irgendwie noch 2, 3 Takte zu dir selbst und auch dann vielleicht schon, welchen Song du uns heute mitgebracht hast, der ja auch direkt wieder was mit dir zu tun hat.
Ja, also unter meinem bürgerlichen Namen kennen mich eben die wenigsten, denke ich mal. Als DJ Friction bin ich schon sehr, sehr lange unterwegs. Ich habe so im Teenageralter mit 15 rum angefangen, DJ sein zu wollen und da angefangen, Platten zu sammeln. Das ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her. Das war 1985, ging das bei mir los. Und ja, dann Anfang der 90er Jahre, nach so ersten DJ-Battles und ähnlichen Gedöns, fing das an. 91 mit meiner ersten Residency, also mein erster fester Abend in der Diskothek in Stuttgart. Und ja, darüber habe ich eigentlich auch so den Rest der Stuttgarter Hip-Hop-Clique, so die Kolchose, die sich da gerade so formiert hat und von der ich dann auch ein Teil schnell wurde. Ja, also die Jungs so getroffen, Jungs und Mädels. Und ja, dann eben den Max darüber kennengelernt und dann haben wir Freundeskreis damals gestartet. Ursprünglich auch noch unter einem anderen Namen erstmal. Das dauert ja immer alles erstmal immer ein bisschen. Und dann ging es los mit Freundeskreis. Dann
ja, da habt ihr dann über Jahrzehnte die deutsche Musikgeschichte bereichert und Rap aus Stuttgart im Organischen und in sehr musikalisch aufbereitet mit Frank Kuric an der Gitarre und einigen anderen Musikern. Und die als DJ war ja ein außergewöhnliches Format für deutsche Verhältnisse. Und da habt ihr eine Menge Erfolge gefeiert und macht das ja auch noch bis heute. Also ihr besteht ja immer noch und ihr seid ja immer noch eine aktive Band. Zumindest was den Live-Sektor angeht, sieht man euch immer wieder. Ich weiß gar nicht, wann war die letzte Produktion, die ihr gemeinsam gemacht habt?
Ja, die liegt jetzt schon wieder sehr lange zurück. Ehrlich gesagt, das war eigentlich noch dann das FK10-Album, war ja schon eher ein Best-of-Album, zu dem dann nochmal neue Stücke gemacht wurden. Und ja, das war eigentlich so die letzte gemeinsame wirkliche Produktion in dem Sinne. Also wir sind studiotechnisch nicht mehr wirklich aktiv gemeinsam, aber wenn es ums Live-Spielen geht, dann schon. Und ja.
Dann haben wir ja auch alle eine gemeinsame Bekannte, nämlich die Rachel Scharnberg. Yeah. Die sagte ja bestimmt was als die sehr, sehr gute Backup-Sängerin oder Mitsängerin von der Joy. Genau, und der Kirk und ich, wir kennen sie auch aus einer gemeinsamen Produktion, die wir in Köln mit dir gemacht haben, als ich so Rootie Soul mit der Shack Band gemacht, ein ganzes Album aufgenommen, cool. Rachel and the, wie hieß das damals, Soul Criminals. Cool. Und dafür hat damals der Kirk zum Beispiel das Layout für die Platte gemacht. Also da schließen sich wieder allerhand Kreise. Aber kommen wir von den vergangenen Zeiten zu heute und auch von Rap zu Disco und Boogie.
Genau, darum geht's das ja hier in eurem Podcast mehr. Was ich sehr schön finde.
Genau, das ist ja ein Fach, auch ganz arg beschäftigt, wenn ich das richtig sehe, wenn ich deine DJ-Sets so kenne oder auch sehe, dass du am Baltic Soul Weekend auflegst, wo es ja dann viel um Modern Soul und um Disco und Boogie auch geht. Das ist also ein musikalisches Feld, das du sowohl als DJ beackerst, aber auch als Label-Owner und Produzent. Fangen wir mal mit dem Label-Owner an. Da hast du ja was ins Leben gerufen und gebracht, was gleich eine ganz neue Marke in Deutschland geworden ist mit einem Sound, der aus Deutschland kommt, der gar nicht so oft vorkommt. Erzähl doch mal kurz ein bisschen zu deinem Label.
Ja, also ich habe jetzt auch ein eigenes kleines Label gestartet, einfach so als Outlet für meine eigenen Produktionen in dem Bereich eben, gerade für so das ganze Boogie-Zeug, Disco, Funk, Soul. Und das ist... letztes Jahr ging das los und eigentlich sind wir dieses Jahr erst so richtig dann jetzt damit gestartet. Ich habe bisher auch erst 2 7-Inch Vinyl-Releases eben veröffentlicht und weitere sollen folgen. Es ist jetzt alles ohne großes Marketing und Masterplan dahinter. Ich habe einfach so eine Art Family gefunden, bei denen ich das machen kann quasi, also die mich... was die ganze Business-Seite angeht, also dass die Platten herzustellen und zu vertreiben, das mache ich alles mit einem Partner in Hamburg, der das alles macht und der macht eben mehrere solcher Labels und ich kann einfach frei als Künstler eben und als mein eigener A&R sozusagen entscheiden, was ich da release und jetzt sind es erstmal eben nur meine eigenen Sachen. Weil alles andere wird dann auch schon gleich wieder dann kompliziert, wenn man dann Künstler noch signen möchte und dann muss man wieder gucken, wie das alles wieder korrekt abgerechnet wird und. Mit diesem ganzen bürokratischen Teil des Musikmachens möchte ich mich immer ungern beschäftigen. Ich möchte lieber kreativ sein, als den Business zu machen.
Martin, wie kam es denn zu dem Namen, den ich wunderbar finde?
Ich hatte ja auch schon mal ein Album, das hieß auch schon Soul Sonic, mein drittes Solo-Album. Also ich meine, zum ersten hat es natürlich auch nochmal einen historischen Bezug, auch jetzt wieder im Hip-Hop-Kontext eher zu Soul Sonic Force. Daher kannte ich diesen Begriff, die Begrifflichkeit Soul Sonic. Und dann fand ich es einfach einen sehr schönen Begriff, weil er halt Soul zum einen beinhaltet und Sonic, also den Klang. Und deswegen, als ich damals einen Namen gesucht hatte für das Album, kam mir dann halt Soul Sonic in den Kopf. Und da habe ich auch einen Song, der so heißt, damals mit Ty aus London, der leider auch schon verstorben ist inzwischen, aufgenommen. Ja, dann hieß das Album eben so.
Martin, du hast ja auch umtriebige Werke herausgebracht im Kontext Remixen und Rework. Da hast du dich wirklich, wie ich finde, als brillanter Editor hervorgetan und mit einer ganz besonderen Feinfühligkeit, die quasi, ich möchte sagen, aus dem Herzen spricht, weil mich das auch berührt, wie du an die Dinge herangehst.
Dankeschön.
Magst du kurz dazu was erzählen, wie das vonstatten geht? Weil das würde uns brennend interessieren, wie das abläuft. Kommst du da zum Beispiel an Mastertapes oder musst du da Umwege gehen, aufwendig, indem du quasi Stem Separation selber betreibst? Vielleicht ist auch KI dabei im Spiel oder hast du da die krassen Label-Kontakte? Wie kommt das zustande, dass du an diese ganzen tollen Rework- und Remix-Versionen herangehst?
Also es sind im Prinzip jetzt mehrere Fragen auf einmal. Das kann man jetzt, ist ein bisschen komplex, schwierig. Es kommt jetzt eben erstmal drauf an, mache ich einen Edit oder einen Remix? Das ist schon mal der erste und große Unterschied, was auch viele Leute gerne, die jetzt nicht so in der Materie sind, verwechseln, dass es zwei elementar unterschiedliche Dinge sind, wenn man das macht. Bei einem Edit verwendet man quasi die ursprüngliche Aufnahme, so wie sie vorhanden ist, nämlich als Stereo-File. Und bearbeitet die dementsprechend. Man hat also nicht Zugriff auf einzelne Elemente des Songs, sondern benutzt den ursprünglichen fertigen Mix und an dem man jetzt eigentlich dann gar nicht so viel eingreifen kann und versucht halt da damit irgendwie was zu machen. Das Das ist eine alte Technik, die schon in den 70er Jahren anfing, dass Disco-DJs angefangen haben, Edits zu machen. Beziehungsweise wurden natürlich auch fürs Radio zum Teil dann lange LP-Versionen, als auch in den 70er Jahren, gerade so es psychedelischer wurde, wurden ja auch sehr, sehr, zum Teil sehr lange Aufnahmen gemacht auf LPs. Und dann mussten die fürs Radio editiert werden, also gekürzt werden. Da kommt eigentlich der Begriff Edit erstmal her. Und dann haben DJs aber wieder andersrum Sachen verlängert, wenn es eben Single-Versionen gab. Es wurden ja auch nicht nur lange Songs aufgenommen, sondern auch manchmal eben sehr kurze Songs. Und wenn halt ein Song dann nur 2 Minuten 30 oder 3 Minuten Länge hatte und der aber cool war und man wollte den gerne im Club ein bisschen länger atmen lassen, dann fingen die halt an, diese Songs zu verlängern. Und also es ist eine alte Technik aus den 70er Jahren quasi, dass man dann angefangen hat, bestimmte Parts des Songs eben zu verlängern. So, das ist also Edit und da geht es dann noch im Edit-Bereich, hat sich das über die Jahre natürlich auch noch immer mehr verändert. Also ich bin eher, wie du ja schon erwähnt hast, was mich auch sehr freut, dass du sagst, die Art, wie ich herangehe, dass ich da, ich bin immer eher vorsichtig, also verändere nicht zu viel quasi und versuche immer quasi mit Respekt an das Original heranzugehen und das nicht so total zu verändern. Und jetzt eben über die Jahre wurde da immer mehr gemacht, dann hat man eben angefangen, da mehr dran rumzufiltern an den Tracks und vor allem eben Leute angefangen, Beats darunter zu legen. Und das geht dann mehr in Richtung, dann nennt man es auch eher ein Rework oder Überarbeitung eben des Songs. Und das wäre also so diese ganze Richtung Edit, Rework. Und wenn wir jetzt von einem Remix sprechen, das ist jetzt wieder eine ganz komplett andere Sache. Bei einem Remix hat man eben Zugriff auf die Einzelspuren eines Songs. Und auch hier gibt's wieder zwei Unterscheidungen. Einmal wäre das Multitracks, wo man wirklich jeden einzelne Spur einer Aufnahme hat. Also Schlagzeug ist dann aufgetrennt in eben Kickdrum, Snare Drum, Hi-Hat, Overheads und so weiter, je nachdem, wie aufwendig das auch mikrofoniert wurde. Den Bass hat man extra, das Piano hat man extra, den Synthesizer extra, die Sänger, Solo und Background-Chöre, alles eben aufgedröselt in jede einzelne Spur hat man dann zur Verfügung. Und kann die, wenn man das remixt, eben neu arrangieren, umbauen, Parts benutzen, Parts nicht benutzen, was weglassen, was einem vielleicht nicht gefällt und so weiter. Also man hat da wirklich halt alle Möglichkeiten bei einem Multitrack-Remix. Und dann haben wir noch den Begriff von Stems, der in den letzten Jahren dann viel mehr aufkam. Bei Stems werden quasi verschiedene Teile zusammengefasst. Also das Schlagzeug wäre dann zusammen als ein Stem. Also Kick, Snare, Hi-Hat, die ganze zusammengefasst ist dann der Drum-Stem. Und dann haben wir von mir aus noch den Gesang. Also da ist dann alles komplett zusammen. Der Hauptsänger, die Background-Chöre, die Ad-Libs, alles als ein Stem. Und dann vielleicht die Rhythmus-Fraktion eben noch mit Bass und die Keyboards. Piano ist dann vielleicht dann auch zusammen. Dann und Gitarre vielleicht auch noch mit drin als ein Stem. Und so, also das schränkt dann schon wieder ein bisschen mehr ein, aber ist immer noch besser als gar nichts. Also diese zwei Formen gibt's dann wieder im Remix-Bereich, dass man eben entweder Zugriff auf Stems hat oder noch besser auf Multitracks. Und ja, wie komme ich dazu? Also erstmal habe ich natürlich ursprünglich eben auch wirklich Remix-Aufträge bekommen und habe dann von Plattenfirmen eben bin ich angefragt worden, etwas zu remixen. Das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann, weil die haben natürlich Zugriff auf ihr Archiv, wenn es denn archiviert worden ist, im Idealfall, und können einem dann eben diese Spuren schicken, damit man die eben bearbeiten darf. Und das ist eben, wie gesagt, der Idealfall. Und ja, da mich das natürlich auch immer reizt, an sowas ranzukommen, habe ich dann über die Jahre halt mir auch so ein bisschen umgeschaut, wie komme ich an noch weitere Multitracks, irgendwie am besten natürlich von Sachen, die man selber auch sehr mag und gerne hätte. Und da gibt es dann eben Quellen, sag ich mal jetzt so ein bisschen pauschal, dass man das halt suchen muss irgendwie. Also entweder Connection, ne? Man kennt jemanden, der das vielleicht auch mal einen Remix gemacht hat, offiziell vielleicht, und mit einem tauscht vielleicht. Da kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Tauschbörse, ein bisschen, dass man mal an was Besonderes rankommt, wo vielleicht nicht jeder drankommt oder so. Ja, und dann gibt es natürlich inzwischen eben auch im Internet diverse Seiten, wo man auch was finden kann. Es ist natürlich alles so ein bisschen eine Grauzone und auch nicht alles ganz natürlich legal. Dann
ja, das kann ich mir denken. Lieben Dank für den Einblick. Und du hast uns ja ein Stück mitgebracht, was ein Rework ist. Also, wo du quasi über den Edit-Bereich leicht hinausgegangen bist und wahrscheinlich auch inhaltlich, kontextuell ein bisschen was verändert hast. Magst du uns was zu dem Stück erzählen? Was du
ja, gerne. Also, das ist jetzt in dem Fall zum Glück eine offizielle Anfrage des Labels gewesen, beziehungsweise Anfrage ist, es war eher andersrum, dass ich dann angefragt habe. ich kenne den Macher des Labels sehr gut. Also, ich habe für ihn schon andere Sachen gemacht. Und das ist jemand aus Berlin, der sein Label heißt The Outer Edge. Und der hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, obskure oder vielleicht vergessene Sachen auszugraben und wieder zu veröffentlichen. Dass er auch ein bisschen, ich sag mal, es geht jetzt nicht nur alles in die Black Music, Disco-Ecke, das kann auch bei ihm New Wave oder ähnliches Geschichten sein. Zurzeit hat er einen Riesenerfolg mit so einer obskuren Nummer, die irgendwie von der The Facts Band, eine deutsche, ja, sagen wir mal, New Wave Band, die hatten irgendwie mal damals im NDR irgendwie wohl mal ein Stück gespielt, und das war irgendwann im Internet aufgetaucht und niemand wusste, wer ist diese Band. Und das wurde zu so einem wahnsinnigen Mysterium im Internet. Und ja, jedenfalls hat er damit, hat es recherchiert und hat die ausfindig gemacht und hat es jetzt quasi wieder veröffentlicht, und die Welt dreht durch, dass er diese Band da wieder veröffentlicht. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall hat er dann eben auch diese Nummer lizenziert von The Hudson People, Trip to Your Mind. Und um die geht's jetzt hier. Und ja, Trip to Your Mind ist eine, sagen wir, Jazz-Funk, Rare Groove-Nummer, die ist eigentlich also für Insider schon ziemlich bekannt eher. Aber auch eben nur für die Insider. Jetzt nicht bekannt im Mainstream, sondern eben von Leuten, die sich in dem Bereich auskennen. Und galt lange Zeit eben als so ein Britfunk, England, Jazzfunk-Nummer, rare Nummer, die als auf Platte auch sehr rar ist und schwer zu finden ist im Original. Und die wurde eben damals in England veröffentlicht. Und ja, als er, er hat sie jetzt nochmal als, als erstmal als Maxi wieder veröffentlicht und hatte da auch zwei Re-Edits oder Reworks von Kollegen von mir benutzt und hat die nochmal veröffentlicht quasi. Das habe ich dann natürlich mitbekommen, weil ich ja mit ihm in Kontakt bin und habe ihn dann angeschrieben und habe gesagt, sag mal, warum fragst du denn nicht mich? Das ist doch ganz klar, ich stehe doch total auf so einen Scheiß. Warum hast du mich denn nicht gefragt? Dann hat mich halt herausgestellt, ja, es sind eigentlich keine neuen Edits, beziehungsweise dieser eine von LTG Experience, der ist schon älter und den hat er damals auf Soundcloud rausgehauen, der LTG. Und weil er das jetzt eben aufgrund einer anderen Recherche, weil er macht auch so eine Compilation, die heißt Boogie on the Mainline, wo er deutsche Boogie, Funk, Disco-Sachen auf einer Compilation veröffentlicht hatte und jetzt an einer neuen arbeitet. Und im Laufe dieser Recherche ist er eben auf Hudson People und Reggie Hudson gekommen und hat mit dem Kontakt geknüpft. Und daraufhin konnte er diesen Track eben lizenzieren. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil eigentlich ein anderes englisches Label, die heißen Back Edger, diese Nummer auch lizenziert haben vom Reggie. Und also die haben das Original quasi lizenziert, dass sie das nochmal im Original wieder veröffentlichen dürfen. Und er hat eben das lizenziert, dass er Überarbeitungen davon quasi wieder so veröffentlichen kann. Ja, so, jetzt genau, hatte ich ihn eben angehauen, ja, warum und so, und hatte mir das eben erklärt, ja, nee, das waren ja eigentlich alte und er kann eigentlich nur so ein Remixe davon raushauen. Und, ja, okay, ja, und dann kam ihm die Idee, ja, gut, wenn du mich schon fragst, vielleicht können wir eine 7-Inch-Version noch machen, weil als 12-Inch hat es ja jetzt schon gemacht, aber es gibt ja noch keine 7-Inch-Version davon und ist die Originale von damals, die ist auch ultra rar, also noch rarer eigentlich als die Maxi-Single, ist eigentlich kaum zu finden und mehrere hundert Euro wird da dann für diese Single bezahlt. Haben wir gedacht, ja komm, da müsste doch wenigstens ein Markt auch dafür da sein und dann versuch doch mal was, mach doch mal einen Rework und dann habe ich den eben gemacht und ihm geschickt und er war gleich total begeistert, ja super, mega geil, ja machen wir. Ja und so ist das Ding jetzt rausgekommen und was ich noch eine, also ich habe da noch ganz viele lustige Anekdoten dazu.
Ich würde vorschlagen, ich finde diese Anekdoten super, aber damit unsere Menschen, die uns zuhören, mal einen Eindruck kriegen, worüber wir da sprechen, wenn wir von Brit Jazz Funk sprechen mit einem Disco-Einschlag, lassen Sie doch einfach mal kurz reinhören und dann hören wir uns noch deine musikalische Einschätzung zu dem Track und noch weitere Anekdoten gerne an. Und natürlich haben wir die Disco Dudes auch noch einen Song mitgebracht, also heute wird es eine richtig schöne, geräumige Folge für euch alle da draußen. Holt euch noch einen Drink, es geht gleich weiter. Jetzt kommt The Hudson People mit
Trip to Your Mind im DJ Friction Rework.
Perfekt.
Yeah.
Melody.
Ihr hörtet The Hudson People und zwar mit Trip to Your Mind. So hört sich ja auch ein bisschen an. Schon ganz schön trippy gespielt, schön nach vorne, schön funky und mit Chess Approach. Sehr gute Bläser drin, leicht schräg, aber das ist nur meine musikalische Einschätzung. Die ist ja nur halb so interessant. Am interessantesten ist natürlich die desjenigen, den wir heute zu Gast haben, nämlich DJ Friction, der von dieser Nummer den Rework gemacht hat, den wir uns gerade angehört haben. Mein lieber Martin, warum hat dich diese Nummer musikalisch so fasziniert? Was macht dich daran fertig? Was waren für dich die spielerischen oder kompositorischen oder musikalischen Eckpunkte, anhand derer du loslegen wolltest, daraus einen Rework zu machen?
Naja, also wie ich ja vorher schon erwähnt hatte, ist es natürlich eben in diesem Bereich, gilt das eben als ein Rare Groove Classic, der eben gefragt ist und ist eine schöne Uptempo-Dance-Nummer einfach und ich mag eben auch das Trippige in Trip to Your Mind, diese Passage mit den Dub-Effekten da auch in den Instrumentierungen, in den Vocals drin und so. Das hat mir schon immer sehr gefallen. Ich persönlich kannte die Nummer übrigens von einer sehr, sehr guten Compilation, die Con und Amir vor Jahren, ich glaube 2006, gemacht haben.
Ja, ganz genau. Da kennen wir sie alle drei.
Genau. Und also da habe ich das erste Mal diesen Song gehört. Und es ist eben auch so eine Compilation an total obskuren, raren Sachen gewesen. Und da ist dieses Song für mich das erste Mal aufgetaucht. Und ich dachte nur, wow, was ist das für eine geile Nummer? Und genau, dann hat man sich eben jahrelang auf die Suche gemacht, ob man irgendwo mal vielleicht diese Platte mal secondhand irgendwo bekommt, was leider auch nie im Original bei mir bisher gelungen ist. Ich habe dann auch irgendwann die Reissue gekauft, die eben da, wie gesagt, über Back Edger aus England kam. Genau, ja, und dann kam eben hier Günther von The Outer Edge ums Eck und hat dieses Ding jetzt lizenziert. So, und dann bin ich da gleich drauf angesprungen und das Witzige ist jetzt, dann erzählt mir dann Günther, ja, weißt du, der Typ, der wohnte ja jahrelang in Deutschland und was alle immer dachten, das sei eine Brit-Funk-Nummer, ist nicht so ganz korrekt. Die Backing Band, das sind eigentlich quasi, waren alles hier Deutsche, nicht Deutsche, sondern halt Amis, die hier stationiert waren. Also so diese typische GI-Geschichte, die man so aus Deutschland kennt. Mhm. Musiker, die halt als Soldaten hier stationiert waren. Und das wurde zwar tatsächlich auch in England aufgenommen, aber es sind eigentlich ist es quasi, es sind Amis und eben die in Deutschland stationiert waren. Also es ist nicht eine
also international es, Frage,
ja, ja, und eben keine die, also es gehört eigentlich nicht in den Brit-Funk, also dass es eine britische Band gewesen wäre, die den Track rausgemacht hat. Ja. Sondern eigentlich Amis aus Deutschland, die genau. Ja, und dann hat er mir erzählt, ja, der lebt jetzt inzwischen auf Mallorca. Und ich hatte just genau zu diesem Zeitpunkt, als wir darüber sprechen, dass ich das mache, Urlaub gebucht gehabt auf Mallorca. Wie geil, ja, kann ich den ja treffen. Und haben wir dann tatsächlich gemacht. Ja, der wohnt in Palma und dann habe ich mich mit ihm getroffen und ganz, ganz lieber, netter, älterer Herr, der sich dann die Zeit genommen hat und sich mit mir getroffen hat. Und dann haben wir lange, lange gesprochen. Und was ich dann noch absurder fand, ist die Geschichte, dass er, also ich bin ja gebürtig aus Leonberg, eine Vorort, sagen wir mal, von Stuttgart. Jetzt hat er tatsächlich damals in den 80er Jahren in einem Tonstudio in Leonberg Tracks aufgenommen. Mit unter anderem John Davis, das ist auch so ein, der hat später bei Milli Vanilli und so mit Frank Farian und so gearbeitet. Und John Davis ist auch, kennt man eben auch, wenn man sich viel mit so Boogie-Zeug beschäftigt und eben auch Boogie aus Deutschland, in Deutschland aufgenommen. Ja, und die haben eben ganz viel in einem Tonstudio damals in Lernberg aufgenommen. Und ich fand das total verrückt. Ich so, was? Ja, ich kenne dieses Studio. Also ich bin da immer als Kid Wahnsinn. Dran vorbeigekommen und dachte, wie cool, hier gibt es ein Tonstudio. Was da wohl passiert? Aber das war ja dann schon, für mich waren das ja schon die späten 80er, wo ich da halt dran vorbeigefahren bin. Wusste nicht, dass die da ein paar Jahre vorher, dass da quasi irgendwelche eben auch Boogie- und Funk-Sachen auch aufgenommen wurden dort in meiner Heimatstadt. Und also es hat mich echt sehr geflasht. Wie geil. Also wie klein kann die Welt sein manchmal, ne?
Ja, da gibt's echt verrückte Dinge. Funk aus Leben und das dann auch noch zwei so großen wirklich Künstlern, John Davis kennt man, also ist mir auch ein Begriff durch die ganze Boogie- und Disco-Geschichte und dass die dann genau dort, naja gut, waren halt irgendwie Amis, die man nach Amerika geschickt hatte und anstatt irgendwie da in der Kaserne rumzuhängen, haben sie sich halt lieber dann irgendwann mal in ein Tonstudio gehängt. Das ist ja auch sehr, sehr vernünftig. Wow, das ist ja eine ganze Menge Geschichte zu dem Track, den du da gemacht hast und ich kann mir vorstellen, dass es dir ein Herzensanliegen war, diesen Track dann unter deine Fittiche zu nehmen und diesen wunderbaren Rework draus zu machen. Wir empfehlen euch allen, ihr sollt nicht nur diesen einen Track von Friction natürlich anhören, sondern schaut einfach mal rum, was ihr im Netz so findet. Da gibt's eine ganze, ganze Menge, sowohl Eigenprodukte als auch natürlich deine Arbeit bei Freundeskreis oder mit Freundeskreis und die ganzen Edits findet ihr auf den verschiedenen Plattformen, wenn ihr da sucht. Wir verlinken da auch ein bisschen was bei uns denn nachher in die Shownotes, dass ihr da mal durchstöbern könnt. Absolut hörenswertes Werk. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, Martin. Danke, dass du diese Zeit dir genommen hast, um mit uns zu quatschen über Disco-Musik. Das ist ein veredelnder Besuch für diese Folge, ganz deutlich und
wunderbar. Aber gerne doch.
Super, superle, würde ich sagen. Superle tip top, wie der Schwab
super
sagt.
Super für junge Leute.
Das ist super Sache. So, da lacht sich der Kölner eins und ist jetzt auch dran, mal vorzustellen, was wir heute für ein Songchen mitgebracht haben. Haben wir nämlich natürlich auch gemacht. Auch was ganz schön wild funky ist, ne? Oder, Kirk?
Absolut. Wir reisen zurück ins Jahr 79 zum ikonischen grün-orangefarbenen Atlantic-Label. Und da haben wir für euch Nada Michael Walden mit Tonight I'm Alright herausgepickt. Ein Titel, der den Alles wird gut Vibe perfekt einfängt. Nada, einst Jazz-Fusion-Drummer mit Mahavishu Orchestra und Jave Beck, kombiniert Soul, Funk und Disco auf seiner LP The Dance of Life. Zwei Hits daraus, darunter I Shoulda Love Ya und Tonight I'm Alright, erreichen die Charts 1980, besonders in den US R&B und Dance Charts sowie in Großbritannien. Musikalisch ist der Song eine hochqualitative Zeitkapsel der Disco-Spätphase, deutlich abtempo, sehr tanzbar, mit sehr viel musikalischer Tiefe und diese nach vorne schiebende, unerschöpfliche Disco-Energie, wie wir sie alle lieben.
Genau so ist es. Dass es so nach vorne schiebt, ist natürlich kein Wunder, weil wer schiebt normalerweise einen Rhythmus oder einen Beat oder so weiter nach vorne? Natürlich der Drummer. Narada Michael Warden war vor allem Drummer, aber nicht nur das, er war auch Produzent. Das Jahr 79 war eines seiner produktivsten Jahre, der hat gleich zwei Top-Alben, nämlich sein erstes eigenes und sein zweites eigenes Album rausgebracht, war also im absoluten High-Energy-Level. In den 80ern wurde er dann später zum Grammy-gekrönten Megaproduzenten, wenn man so möchte, denn zum einen hatte 87 den Soundtrack zu Bodyguard produziert. Auch nicht schlecht, kann man mal einen Grammy mit gewinnen, aber natürlich ein ganz anderer Schnack. Er bleibt also irgendwie im Black-Music-Fach, aber dann doch deutlich poppischer. Und 93 hat er dann noch den Song des Jahres geschrieben, das auch noch. Zusammenarbeiten mit Aretha Franklin, das war eben 93 Freeway of Love und die Produktion mit Sister Sledge, Diana Ross, Mariah Carey, Al Jarreau, Stacey Lattisaw, Pointer Sisters, es gibt noch etliche weiter. Wir kommen jetzt aber mal zu unserem Song, Tonight I'm Alright, also eine Partyhymne für den Club. Der Song bewegt sich harmonisch im F-Dur rum, im warmen Akkordwechsel, also das heißt, es bleibt ein warmes Gewand und ist gleichzeitig aber rapide funky. Die progressiven Akkorde klingen ziemlich optimistisch, finde ich, also es gibt ein gutes Lebensgefühl mit und nach den Neolichtern der Nacht und der Disco, ohne groß kitschig sein zu müssen. Wie schon gesagt, spielt Warden an der Stelle nicht nur die Vocals selbst ein oder singt sie selbst ein, sondern er spielt auch Drums und Percussion. Hat eine ganze Rhythmusgruppe daraus gebaut. Die Kick ist super trocken und direkt. Die Hi-Hats, die flirren so ein bisschen und machen das Ganze ein bisschen waberiger und runter. Und zwischendrin feuert er immer wieder kleine Fills ein, die den Groove so ein bisschen hüpfelig sein lassen, damit er nicht ganz so bold ist. Bold ist er an sich vom Sound her schon und er macht es aber mit unglaublich guten Auflockerungen. Sein Kumpel T.M. Stevens hat den Bass bedient und legt dazu noch eine extrem geschmeidige Basslinie mit drunter, die mit den Oktavsprüngen, die da stattfinden und den Slides das Ganze immer schön auf die Eins bringen, aber genug Funk drin lassen, damit sowohl so die Schulterzuckung irgendwie stattfinden kann, als auch ein klares, straightes geradeaus tanzen. Dieser T.M. Stevens war übrigens auch nicht so ein ganz unbekannter Herr. Der hat nämlich bei James Brown und Miles Davis gespielt und war später eine der großen Ikonen des Heavy Metal Funk. Also ziemlich eklektizistisch durch die Funk-Äras durchgerannt, dieses Groove-Monster. Die Rhythmusgitarre wird gespielt von Corrado Rustici, ein Italian Guitar Wizard, wie man schreiben kann über ihn. Und so habe ich das gelesen, der prägend für den Sound des ganzen Albums ist und wiederum auch bei Whitney Houston eine riesengroße Rolle spielte und sie vom Soundscape her und von der Spielweise so rund abgearbeitet hat und das eben dann zusammen mit unserem Narrator Michael Warden. Das Stück selber ist ziemlich bold, habe ich schon gesagt, und ist brassy. Also brassy im Sinne von, da sind ganz viele Horns dabei. Dazu ist es abgespeckt mit einem Prophet 5 und dem Moog Synthesizer, den Frank Martin bedient. Und das Ganze wird da doch aber noch so ein bisschen sophisticated, obwohl es schon ganz schön nach vorne bollert, würde ich so sagen. Die Backing Vocals sind butterweich und harmonisch und machen da nicht mehr so wahnsinnig viel, schmücken das Ganze nur gut, finde ich. Und klar, es ist eine 5 Minuten lange Nummer auf einer Platte schon, die ist natürlich für den Dancefloor produziert. Produziert hat Michael Narada Warden neben dem Schreiben das Ganze auch selbst zusammen mit Bob Clearmountain, der wiederum sein kongenialer Partner in einigen Arbeiten war und der aber gleichzeitig, und das fand ich einen ganz lustigen Funfact, zu der Produktion von Narada Michael Warden, also einer Funk-Disco-Platte, tagsüber The River von Bruce Springsteen produziert hat in seinen Sessions im Studio in New York. Der Mann war auch ein Eklektizist, der hat nämlich Cool and the Gang, The Rolling Stones, David Bowie, Bon Jovi und produziert. Genug von diesen Funfacts, Kirk, oder?
Ja, Tonight I'm Alright hat diese vertraute Mischung auf Earth, Wind and Fire, wie ich finde, vermischt mit Patrice Russian Vibes, aber mit einer rockig-discoigen Walden-Note, wie du eben schon erwähnt hast. Der Song erscheint zuerst als B-Seite auf Dance of Your Life, dann auch als Single in verschiedenen Ländern mit Dance of Life als B-Seite. Später kommt dann eine 12-Inch-Maxi raus, die perfekt für die DJs gemacht war. Später wird der Track von Dave Lee, bekannt als Joey Negro, in seinem Remixed with Love-Projekt neu aufgelegt. Lees Spirit of the 79s Mix von Tonight I'm Alright ist eine Hommage an das Jahr 79. Er verlängert die Grooves, verstärkt die Breaks und betont kleine Details, behält jedoch das Original und seinen Spirit des Originals bei. Später wurden Remixe von Michael Gray zum Fokus des House-Sound. Unser Fazit dazu, Tonight I'm Alright, ist, dass Walden hiermit eine beachtliche Entwicklung als Produzent hinlegt, quasi vom Fusion-Experten hin zum Disco-Hitmacher.
Ganz genau so ist das. Auch er ein Eklektizist. Also ein Album aus lauter Menschen, die sich in verschiedenen Musikrichtungen richtig gut verdingt haben. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Wir haben euch 2,5 Minuten mitgebracht, die wir mal anhören, damit ihr den Tanzimpuls am Freitag auch schon mal kriegt hier und langsam ins Wochenende damit loslegen könnt. Narada Michael Warden, Tonight I'm Alright. Narada übrigens heißt Weisheitsbringer. Muss man auch erstmal wissen, hat er sich aus einer Sanskrit-Leidenschaft seiner Eltern dann angedeihen lassen müssen als Zusatznamen. Aber klingt ja auch eigentlich ganz gut. Für euch als Information, neben den Songs, die wir vorstellen, hört ihr natürlich auch auf den Apple Music Playlists und Spotify Playlists immer die Songs, die direkt die sind, die wir in unserer Sendung haben, aber auch die, die wir benutzen, um zu erklären oder auch euch mal Seitenhint zu geben zu dem, was wir hier so machen. Also klickt auch mal rein in die Disco Dudes Playlists. Jetzt sind wir natürlich unglaublich gespannt, was der liebe Martin zu diesem Song zu sagen hat, zu dem Tonight I'm Alright. Bist du alright mit dieser Tonight von diesem Narada?
Ja, da bin ich absolut alright damit. Das ist natürlich auch eine 12-Inch in meiner Sammlung und inzwischen auch auf 7-Inch. Ich habe sehr, sehr viele Platten, auch LPs und Singles Narada. Michael Warden. Und ja, er war eben auch ein großer Produzent. Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Hat er nicht auch Kool & The Gang produziert?
Ja, das hat er zusammen, also hat er mitgewirkt, gemeinsam mit seinem Kumpel, dem Clearwater.
Ja, und Bob Clearmountain ist natürlich auch absolute Studio-Ikone. Also wenn man mal so rumfragt im Studio-Bereich, Musiker, ist einer der allergrößten, bekanntesten Mischer.
Ja, und lustigerweise ist er auch noch verheiratet mit der Erbin der Apicheat Studios.
Nee, und Narada, also ganz großes Kino, wie du sagtest, sophisticated, es ist sehr, also schon alles sehr clean und sauber produziert. Ich persönlich mag das ja sehr, bevorzugt das eigentlich eher gegenüber solchen Garage-Aufnahmen. So, aber ja, jedem das seine. Auf jeden Fall, ja, der ist einer der ganz Großen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, vielleicht verwechsel ich es gerade auch mit einem anderen, aber hat er nicht auch seine Frau produziert? Da gibt es auch einen Wanda Walton. Auch eine super Nummer.
Jetzt, wo du es sagst, klingelt da bei mir was.
Ja. Und natürlich, es ist also jetzt so mit 79 die Hochphase der Disco-Zeit, wo Disco dann ja auch auf der Kippe war, oversaturated. Die Leute waren ja natürlich auch ein bisschen das satt dann.
Klar, der Disco Demolition Day war 79 ja auch.
Gegenbewegung. Und der Sound hat sich ja dann ab 79 dann eben auch wieder ein bisschen verändert.
Funky
Fight. Genau. Wurde etwas langsamer. Und dann kommt eben der Boogie-Sound-Spiel dann so ab 79.
Okay, dann haben wir ja heute quasi von drei Seiten zwei Nummern mit jeweils 10 von 10. Wollen wir uns darauf einigen oder wollt ihr lieber noch anders breaken?
Die Trip to Your Mind übrigens, um da nochmal kurz den Bogen hinzubekommen, weil die ist 79 ja tatsächlich auch erschienen, aber die ist nicht von 79, wahrscheinlich 77 aufgenommen worden, hat der Reggie mir erzählt. Okay. Vielleicht war es dann auch schon 78, aber auf jeden Fall, weil ich finde, das hört man nicht auch ein bisschen. Also die klingt jetzt nicht so wie andere Sachen von 79, schon, sondern schon noch eher älter.
Ja, das passt auch, weil sie hat ja auch dieses Space.
Genau.
Ist für mich, würde ich sagen, ganz klarer Space.
Ja, genau.
Ja, organisch gespielt und produziert. Genau. Sowohl dieses leicht psychedelische oder spacige drin, aber noch volle Instrumentierung und noch weniger Synthesizer.
Genau. Und hat, um nochmal zu Narada zu kommen, hat er nicht auch Whitney Houston?
Doch, natürlich.
Also weil du hast jetzt Bodyguard, aber das ist ja viel später. Er hat ja, ist das Album komplett auch produziert und so.
Ja, er hat auch I Wanna Dance with Somebody mitproduziert. Also er hat ihre Karriere mit dem Clear Mountain zusammen im Grunde und auch mit dem Gitarristen zusammen. Drei haben das eigentlich auch startet musikalisch und ihr das Ding unter die Stimme genagelt, was es brauchte zu ihr als Tochter schon sehr musikalischer Menschen, also zu einer absoluten Musikkarriere, zu einer Weltkarriere zu verhelfen, die leider tragisch dann enden musste. Aber so ist das mal mit so großen Karrieren. Passiert das ganz gerne mal so. Okay, wow, was eine Runde heute. Heute haben wir echt eine ganze Menge erfahren und gehört. Wunderbar aus dem Nähkästchen des Produzenten, des Musikers, des Netzwerkers DJ Friction. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Das war echt mega, ganz großartig.
Danke. Ja, gerne. Danke.
Wir wünschen euch ein fantastisches Wochenende. Lasst es euch richtig gut gehen. Das fängt jetzt ja gerade erst an, es ist Freitag. Also ich würde vorschlagen, gute Musik zum Hören und guten Tanz. Und was wünschen wir Ihnen noch?
Viel Liebe, gute Musik und eine gute Zeit.
Und bleibt gesund.
Jawohl, Gesundheit oben drauf. Alles klar. Wir danken euch fürs Zuhören. Bye, bye.
Ciao.
Bye, bye.